Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, dass ihr heute so zahlreich hier seid. Ganz ehrlich, hätte ich nicht erwartet, nach diesem großen Gemeindenachmittag da noch so viele Geschwister hier begrüßen zu dürfen. Da freue ich mich außerordentlich. Ich weiß auch, dass jetzt viele zugeschaltet sind, weil sie einfach gesundheitlich das nicht konnten und können. Auch da freue ich mich und grüße sie ganz herzlich. Beginnen möchte ich den Abend, wie alle anderen auch, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, liebe Geschwister, wir kommen ja von Sonntag her, haben zwar Mittwoch, Mitte der Woche, und bereiten uns auch wieder auf Sonntag vor, aber ich möchte noch einmal den Sonntag mit seinem Wochenspruch, der ja für die ganze Woche gilt, noch ein wenig nachgehen. Gehört, gelesen haben wir: Seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das ist ein gewaltiges Wort, aber ich finde, es wird noch viel, viel gewaltiger, wenn wir uns ganz kurz den Kontext, den Rahmen einmal vorstellen können, in dem das stattgefunden hat. Das Wort hat ein weites Umfeld, und zwar ist Jesus mit seinen Jüngern zusammen. Und sie sehen das prachtvolle Gebäude des Tempels und sind einfach beeindruckt. Und das wollen wir jetzt nicht kleinreden. Das ist auch beeindruckend, wenn wir diesen Tempel einmal auf eine Rekonstruktion sehen. Ein gewaltiges Gebäude in der damaligen Zeit. Das dürfen wir alles nicht vergessen mit den Möglichkeiten, die da waren. Das war gewaltig. Und dann sagt Jesus: Ja, so schön wie der Tempel ist, aber der wird so nicht zusammenbleiben. Und da kommt Irritation und dann erzählt Jesus, was alles kommen wird. Und dann redet er von den Sachen, von denen wir hören, von Kriegsgeschrei, von Seuchen, von Katastrophen, all das. Aber das ist eigentlich nicht der Höhepunkt. Der Kern der Aussage Jesu ist, dass Verfolgung kommen wird. Aber was noch viel, viel schlimmer als Verfolgung ist, ist Verführung. Und der Apostel Paulus muss an einer Stelle bekennen, dass als er Pharisäer Saulus hieß, dass er Christen verfolgt hat, aber auch bedrängt und verführt hat, von dem Christentum wieder abzutreten. Das hat ihn nachher richtig, richtig belastet, und so dass er dann im Timotheusbrief schreibt, dass er ein Frevler war, dass er Menschen dahin gebracht hat, dass sie den Christus verleugnet haben. Und diese Verfolgung und schlimmer noch diese Verführung ist ein Zeichen unserer Zeit, dass Menschen verführt werden. Einmal durch Politik, durch andere Dinge, aber auch einmal durch Religion, die immer um sich greifen, immer größer werden und Menschen verführt werden. Und da, in diesem Augenblick, da schmeißt er uns den Rettungsanker zu und sagt also quasi so zusammenfassend, das möchte ich jetzt lesen als Kontext, in den Versen Lukas 21, 25 bis 28, also wenn es dann wirklich in die Endzeit reingeht, da heißt es: Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Auf Erden wird Völkern bange sein. Punktuell haben wir das immer wieder, dass Menschen bange ist. Wenn Schneekatastrophen kommen, wenn Flutkatastrophen kommen, wenn Dürrekatastrophen kommen. Aber das ist mehr. Da werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Die Menschen werden vergehen vor Furcht, in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde, denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Das muss uns hier ein Stück weit an Noah erinnern, dass da die ganzen Unruhen aufkamen und dass die Erde in Wankung kam. Und dann heißt es weiter: Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wir haben über die Wiederkunft Jesu gesprochen, indem dass wir über die Feste gesprochen haben, die jüdischen Feste. Und da haben wir auch drüber gesprochen, dass er in einer Wolke wiederkommen wird. Und genauso sagt er es hier selber. Und diese ganzen Bilder, die wir jetzt quasi vor Augen haben, die müssen wir jetzt zusammenbringen, weil es heißt dann in diesem entscheidenden Vers, Das ist so ein typischer Übergang in Deutsch immer, das ist im Hebräischen oder im Griechischen auffallend. Wenn, dann. Ne? Oder zum Beispiel das Wort aber. Das hat immer etwas dazu zu tun, was vorher war. Warum, darum. Das sind einfach so diese Worte. Und das ist jetzt in der letzten Vers so gegeben. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Pastor Olaf Lassel hat das vor einiger Zeit gesagt, als Pastor muss man vorsichtig sein, Superlative zu sagen, der Kuchen war gut, aber der war noch güter oder wie auch immer, das wird schwer. Wirklich, bei dem Wort Gottes gibt es das nicht. Dann kann man nicht sagen, das ist gewaltig. Da gibt es immer noch ein Wort, das ist gewaltiger, aber das ist genauso gewaltig. Dass in der Phase, wo es drunter und drüber geht, Blitz und Donner ist, Menschen schreien, die Erde wackelt, dann die Augen aufzuheben, dann sich nicht verkriechen. Und die Begründung ist, weil sich eure Erlösung naht. Das ist so ein Wort, das ist so gewaltig, das ist so tief, da weiß ich gar nicht, da komme ich auch gar nicht drüber weg, das lese ich immer wieder und immer gerne. Wenn es wirklich worse wird, wenn es wirklich schwer wird, dann dürfen wir die Augen aufheben zu unserem himmlischen Vater. Und Geschwister, das muss ich immer wieder sagen, bevor wir die Augen aufheben, schaut er vom Himmel zu uns hinunter. Und dann haben wir Blickkontakt. Und dann brauchen wir uns nicht fürchten, weil seine starke Hand wird uns da durchziehen. Ich finde es ein ganz tröstliches Wort in dieser Zeit zu sagen, wo wir von der Wiederkunft Christi reden, wo wir von dem Nahen reden, aber auch darüber, dass es schlimm wird in unserer Welt. Und ich möchte jetzt hier nicht politisieren, wir haben alle den Fernseher zu Hause am Laufen, wir haben alle die Nachrichten von Augsburg bekommen, wir wissen, wie es in unserer Welt aussieht. Und das Einzige, was unseren Politikern einfällt, ist noch mehr Videokameras, die Straßen noch heller ausleuchten, obwohl andere davor warnen und sagen, dann können viele Tiere gar nicht überleben, wenn wir aus der Nacht einen Tag machen. Ganz anderes Thema. Wir werden das Böse Menschen nicht ausmerzen. Und da möchte ich jetzt noch einmal zurückkommen. So schön wie der Tempel war, der war vergänglich. Und so schön wie die Erde ist, sie ist auch vergänglich. Und selbst wenn wir aus irgendwelchen Maßnahmen noch 50, 70, 100 Jahre Erde mehr hätten oder haben, bitte, da hilft es uns nicht weiter, wenn wir Jesus nicht haben. Ich war Missionar. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen. Und die meisten wollten unser Geld. Aber selbst wenn ich jedem zu einem Millionär machen würde, ich kann es natürlich nicht, wisst ihr selber, aber selbst wenn, womit soll der Mensch seine Seele auslösen? Selbst wenn also die Erde sich weiter dreht, und es ist kein Evangelium da, es ist kein Zeugnis von dem lebendigen Gott da, dann war alles umsonst. Das ist die traurige Wahrheit. Und deswegen dürfen wir uns freuen, dass wir heute Abend noch einmal hier zusammenkommen dürfen, nochmal das Wort Gottes in den Mittelpunkt stellen können und uns einfach gewiss sein dürfen, dass die Worte zuverlässig und wahrhaftig sind. Und das sind auch die Worte, auf denen ich baue, und ich weiß auch, dass ihr darauf baut. Das sind nicht menschliche Gefühle, irgendwelche Vorschläge, sondern das ist Wahrheit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Amen. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, wir sind heute Abend hier zusammengekommen, weil wir auf dein Wort trauen und bauen. Wir sind zusammengekommen, Herr, weil dein Wort uns zusammenführt, weil ein guter Heiliger Geist, der uns am Wirken ist, das möchte, dass dir die Ehre gegeben wird. Und wir wissen, dass alles, was du gesagt hast, sich erfüllen wird. Ob das unsere irdischen Augen sehen werden oder nicht, wir vertrauen darauf, dass dein Wort die Wahrheit ist. Und so bitte ich, himmlischer Vater, leite uns in diesem Abend durch dein Wort, durch deine Wahrheit. Amen. Ich habe ein Lied heute, wahrscheinlich ohne Klavier, werden wir es aber trotzdem hinbekommen, Nummer 36. Ein altes Adventslied, das wir, glaube ich, alle kennen. Es ist O du mein Trost und süßes Hoffen, lass mich nicht länger meiner Pein. Ich werde heute Abend über jemanden sprechen, dem dieses Wort wichtig war, Trost und Hoffnung. Also 36. Die Verse 36, genau, O du mein Trost, die Verse 1 bis 3. Ich suche jetzt wieder jemand, der mutig und stimmgewaltig ist. Ich kenne es nicht. Oh. Okay. Wer kennt denn das Lied? Ah, der eine Mendel, ah, ja, das ist doch schön. Also wir müssen das jetzt, dann werde ich es Sonntag nehmen, dann nehmen wir das Sonntag nochmal. Habe ich eh vor, ich habe Sonntag das eh vorzunehmen. Also jetzt üben wir das schon mal. Mein Tod und süßes Hoffen, lass mich nicht mehr. Ja, ich denke, dass für heute Abend sind wir schon sehr weit gekommen. Den werden wir am Sonntag wiederholen. Den werden wir am Sonntag wiederholen. Also, ich denke, das können wir jetzt. Also, dann haben wir ja schon, bevor der Abend begonnen hat, eine Hausaufgabe. Ich lasse mich, also ich habe früher ja im Posaunenchor geblasen, ich kenne die Melodien und ich lasse mich da immer gerne vom Text leiten. Ich bin natürlich nicht so erfahren, dass ich weiß, was ihr so drauf habt. Ja, darum ging es mir im Prinzip eigentlich auch. Ja, wir haben heute einmal das Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Ich habe euch da einiges abgeschrieben. Und möchte auch mit euch den ersten Block einmal lesen. Lukas 2, 22, 35. Mir ist es immer wichtig, dass ich nicht so viel rede, sondern dass das Wort Gottes gesprochen wird. Und deswegen möchte ich einmal hier Wort Gottes auf uns wirken lassen und dann werde ich einiges dazu sagen. Das wird also heute keine Predigt und vielleicht auch keine klassische Bibelarbeit. Ich werde an der einen oder anderen Stelle ein bisschen graben. Vieles wissen wir, aber auch vieles wird uns hoffentlich der Herr neu zeigen und vor Augen stellen. Ich lese jetzt Lukas 2, 22 bis 35. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Moses um waren, brachten sie ihn nach Jerusalem. Sie ist in dem Fall Maria und Josef, ihn ist Jesus. Um ihn dem Herrn darzustellen, wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, Alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist in das Gesetz, ein paar Turteltauben und zwei junge Tauben. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist. Er sollte den Tod nicht sehen. Er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregung des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern Maria und Josef das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was er ihm gesagt hat. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist Gesetz zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Ja, auf diesen Abschnitt werde ich jetzt nach und nach noch einmal kommen. Das ist aber der Block, um den es heute gehen soll. Und dann noch später Hanna. Wir finden also, wenn wir das Kapitel aufschlagen, in wenigen Versen unterschiedliche Einzelereignisse in diesem Kapitel. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich sage es immer wieder. Niemand der Apostel, der Propheten hat einen Text geschrieben und hat ihn in Kapitel und Verse eingeteilt. Die haben natürlich früher durchgehend geschrieben. Wir teilen ja auch keinen Brief in Kapitel und Verse ein. Damit man aber später das finden konnte, haben wir Kapitel- und Verseinteilung. Manchmal sind sie glücklich und manchmal sind sie unglücklich. Und wenn wir jetzt zum Beispiel nur sagen würde, Seite sowieso steht das, dann haben wir unterschiedliche Größe der Schriften, dann käme das auch nicht hin. Deswegen macht es Sinn, die Schrift in Kapitel und Vers einzuteilen. Das sind Blöcke, erstmal wurde eine Kapiteleinteilung getrieben, später die Verseinteilung. 17. Jahrhundert hat man das einfach gemacht. Und deswegen sage ich das einfach, weil in Kapitel 2 ist jetzt so ein Block, da ist erstmal die Beschneidung und die Namensgebung, dann die Darstellung Jesu im Tempel, was wir gehört haben, die Begegnung mit Simeon, die Begegnung mit Hanna und dann auch die Rückkehr nach Nazareth, aber darüber werde ich heute nicht sprechen. Um den Übergang zu dem Reinigungsopfer herzustellen, möchte ich einmal jetzt Vers 21 lesen, um dann in Vers 22 einzusteigen. Das wisst ihr, warum ich sage Vers 21, 22. Ne? Das ist einfach, damit wir wissen, wo wir sind. Da heißt es in Lukas 2, 21, und als 8 Tage um waren, da man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen wurde. Das ist Vers 21 und ich komme jetzt zu dem folgenden eben, 22 bis 24. Da haben wir den 8. Tag nach ihrer Reinigung, nach dem Gesetz, das Mose umwarnt, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihm, dem Herrn, darzustellen, wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. In dem Abschnitt haben wir hier dreimal das Gesetz im Vordergrund und auch wie. Also wir können hier ganz klar sehen, dass Maria und Josef nach dem Gesetz sich halten. Es werden also jetzt hier zwei Handlungen beschrieben, die nach dem Gesetz vollzogen werden mussten. Das erste war das Reinigungsopfer. Eine Mutter galt nach dem Gesetz für 40 Tage unrein und in dieser Zeit war ein Tempelbesuch verboten. Es ist natürlich bezeichnend, wie gehorsam, ich sage jetzt mal respektvoll, die Erziehungsberechtigten von Jesus waren. Ich sage Erziehungsberechtigte, weil wir wissen, dass Josef nur der juristische Vater war. Aber sie waren seine Eltern. Schon bei der Namensgebung gibt es hier kein Zögern. Und interessant wird jetzt für uns, in der wir uns der Bibel nähern und forschen, bislang war immer nur von dem Kind die Rede. Jetzt sprechen wir von Jesus. Gott hilft oder Heiland oder Retter, Immanuel eben, das, was es ausdrückt. Und in dem Namen liegt die Bedeutung seiner Menschwerdung. Wir wissen, dass später gesagt wird, dass aus in dem Namen die einzige Kraft ist und außer dem Namen gibt es nichts anderes. Dass Jesus ist der Name, das ist die Bedeutung seiner Menschwerdung. Und auffälligerweise wird Jesus von seinen Jüngern nie so gerufen. Die Jünger sagen nie Jesus zu ihm. In Johannes 13,13 heißt es, ihr nennt mich Meister und Herr, sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Aber die Jünger sagen zu ihm nicht Jesus. Sie sagen Rabbi, sie sagen Meister, aber sie sagen nicht Jesus. Und das ist ein ganz großes Geheimnis, weil was sie hier ausdrücken, ist einfach auch der Respekt, dass sie vielleicht noch mit geschlossenen Augen oder mit verbundenen Augen nicht ihn wirklich so erkannt haben, wie er war. Das wissen wir ja auch in der Geschichte. Aber sie erkennen ihn als Meister und sie kennen ihn als Herr. Und am Ende des Evangeliums, Lukas 24, schreibt Theophilus, siehe, und da redet er von den Frauen, fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Da ist der Herr auch wieder davor. Ja, ganz bezeichnend, ganz interessant. Aber nicht nur die Namensgebung, auch die Tatsache, dass die gesamte Familie 40 Tage zusätzlich abwarten sollte, bevor sie zum Tempel gehen konnte, sprechen von diesem bedingungslosen Gehorsam. Ich könnte jetzt dazu noch viel sagen und alles, was mir auffällt, müsste man ein Lebensbild über Josef machen, aber alles, was mir auffällt, war Josef ein ganz, ganz gottesfürchtiger Mann. Er wird uns so nicht dargestellt. Wir hören von Maria, dass der Engel zu ihr kam und sie auch so reagiert und sagt, mir geschehe den Magd des Herrn, wie du gesagt hast. Aber von Josef ist es auch, wenn er einen Traum hat, dann nimmt er ihn wahr und tut, was der Engel ihm sagt. Auch die Flucht nach Ägypten, alles, was damit eben zusammenhängt. Ich habe jetzt einmal euch 3. Mose 12, die Verse 1 bis 4, auch zum Lesen dabei. Und der Herr redete mit Mose und sprach, rede mit den Israeliten und spricht, wenn eine Frau empfängt und einen Knaben gebiert, so soll sie 7 Tage unrein sein, wie wenn sie ihre Tage hat. Und am 8. Tage soll man ihn beschneiden, und sie soll daheim bleiben 33 Tage im Blut ihrer Reinigung. Kein Heiliges soll sie anrühren, und zum Heiligtum soll sie nicht kommen, bis die Tage ihrer Reinigung um sind. Bei der Geburt eines Mädchens waren es nach dem Gesetz 2 Wochen plus 66 Tage, dann wären es ungefähr 80 Tage. Das könnt ihr nachlesen in 3. Mose 3, 5. Maria hätte ja ihre Unreinheit berechtigterweise durch den Gesamtverlauf der Schwangerschaft in Frage stellen können. Sie war ja in dem Sinne nicht schwanger. Und Josef wusste ja auch, dass da irgendetwas anders ist. Aber doch, als Magd des Herrn geht sie hier ganz bescheiden ihren Weg. Ganz bescheiden. Es ist interessant, wenn ich jetzt einmal hier dies, glaube ich, überschlage, zeitmäßig, dann finden wir sie jetzt in der 5. Woche, wo sie im Tempel ist, um Jesu darzustellen. Also 5. Woche nach der Geburt. Und sie gehen jetzt die circa 10 Kilometer von Bethlehem, der Stadt Davids, nach Jerusalem. Und das ist jetzt der 2. Punkt, die Darstellung Jesu. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihm den Herrn darzustellen. Und dann kommt das, was ich gerade vorgelesen habe, immer wieder nach dem Gesetz. Wir hatten in den letzten Wochen, genauer gesagt am Mittwoch, den 13. November, über Opfer nachgedacht. Und das angesprochene Opfer, was uns hier im Text begegnet, ist wirklich ein Arme-Leute-Opfer. Was hier geschieht, diese Darstellung Jesu im Tempel, bedeutet quasi, Jesus zur Verfügung zu stellen. Er war der Erstgeborene, er bekam einen besonderen Segen, das war in jüdischer Kultur so, und dieser wollte quasi mit einem Opfer dem Herrn geweiht werden. Auch wenn es kein Nazireer war. Aber er war der Erste der Familie, der Nachkommenschaft und hatte auch eine besondere Bestellung und besondere Bedeutung. Wir haben auch schon über das Erstlingsopfer nachgedacht. Jetzt dürfen wir eins nicht vergessen. In Ägypten ist in der letzten Nacht die Erstgeburt umgekommen. Das war das Zeichen. Während der Erstgeborene des Hebräers durch das Blut an dem Türpfosten am Leben blieb. Übertragt man diese Bilder des Ersten. Das ist eine ganz gewaltige Aussage, die dürfen wir im Zusammenhang der Schrift nicht verlieren. Dass die Erstgeborenen in Ägypten bis zum Pharao gestorben sind, aber die Erstgeborene Ägypter nicht aufgrund des Blutes. Und deswegen ist diese Erstgeburt, die Erstgeborene, auch schon eine deutliche Sprache, ein deutliches Zeichen. In den Gemeindenotizen habt ihr jetzt 3. Mose 12, 6 bis 8. Und wenn die Tage ihrer Reinigung für den Sohn oder für die Tochter um sind, soll sie dem Priester ein einjähriges Schaf bringen zum Brandopfer und eine Taube oder Turteltaube zum Sündopfer vor die Tür der Stiftshütte. Der soll es opfern vor dem Herrn und sie entsühnen, so wird sie reinsand von ihrem Blutfluss. Das ist das Gesetz für die Frau, die einen Knaben oder ein Mädchen gebiert. Vermag sie aber nicht, ein Schaf zu bringen, so nehme sie 2 Turteltauben und 2 andere Tauben. Eine zum Brandopfer, die andere zum Sündopfer. So soll sie der Priester entsühnen, dass sie rein werde. Dem Brauch entsprechend wird jetzt Maria die Hände auf die Taube legen, die daraufhin von einem Priester zur Südwestseite des Altars gebracht wurden, wo er dem Tier, dem Sündopfer, den Hals umdreht und das andere Brandopfer verbrannt wird. Maria gehört hier in dieser Geschichte ganz klar zu den Armen. Sie vermochte es nicht, ein Lamm zu bringen. Maria gehörte zu denen, die ein Sündopfer benötigen. Maria wusste nichts von ihrer Sündlosigkeit, die später die Kirche ihr andichten. Maria selber wusste das nicht. Ein deutliches Zeichen auch dahin. Und wenn sich alles nach dem Gesetz des Herrn vollzog, und es wird sich alles nach dem Gesetz des Herrn vollzogen haben, dann lesen wir auch noch in 4. Mose 18, 16, du sollst es auslösen lassen nach der Ordnung, die dir gegeben ist, um 5 Silberstücke nach dem Gewicht des Heiligtums, das Silberstück zu 20 Gramm. Von dieser Auserlösung steht hier nichts, aber wir dürfen davon ausgehen, dass sie ganz nach dem Gesetz gehandelt haben und dass sie es getan haben. Aber ich möchte noch einmal zur letzten Woche zurückkommen, um das hier zu unterstreichen, was wir heute lesen. In dem letzten Wochenspruch haben wir über die Armut Jesu nachgedacht. Und die Armut Jesu, die irdische Armut, wird uns hier vor Augen geführt. In Zacharja 9,9 heißt es, du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, hatte darüber gesprochen, arm und reitet auf einem Esel füllen. Und 2. Korinther 8,9 schreibt der Apostel Paulus: Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und der Schöpfer Himmels und der Erde muss dann sagen, dass sie Taubennester haben und er selber hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Ich möchte das mal so kompakt vor unseren Augen stellen. Das ist nicht nur irgendein Spruch. Er ist wirklich in Armut gekommen. Da war kein Lamm, da waren kleine Tauben. Aber auch Gott hat an die Armen gedacht, die wenig haben. Die hat er genauso lieb. Auch denen hat er die Möglichkeit gegeben, ein Opfer zu bringen. Und es ist ein Teil seiner Erniedrigung. Er nahm in göttlicher Gestalt, war er, aber er nahm es nicht, ein Raubgott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, ward menschengleich und in Erscheinung als Mensch erkannt. Also Jesus, das ist ein ganz kompaktes Thema von seiner Geburt an. Arm in einem Stall, das Opfer in Armut, der König der Menschheit reitet auf einen armen Esel ein und er nimmt Knechtsgestalt an. Es gab keine andere Kategorie als Menschen, die unter einem Knecht war. Es wäre jetzt ein Hinduismus, wären es noch die Unreinen. Aber da ist auch Jesus hingegangen zu den Leprakranken. Er war da, wo die Armut war. Und deswegen kann er unser Ansprechpartner sein. Weil wir sind Heiden, wir sind Armen. Das ist das eine Bild des heutigen Abends. Das kommt das nächste, die Prophetie an Simon. Und Simeon heißt es, und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist. Er sollte den Tod nicht sehen. Er habe denn zuvor den Herrn Christus des Herrn gesehen. Den Christus des Herrn gesehen. Wir kommen jetzt in ein anderes Zeitfenster Gottes. Auch da sprach ich in den letzten Abenden davon, dass Gott einen ganz anderen Zeitplan hat als wir. Malachi war der letzte Prophet in Israel. Und zwischen Malachi und dieser Geschichte blieben locker 400 Jahre. 400 Jahre nichts. Keine Offenbarung, kein Prophet, nichts. 400 Jahre. Können wir ausrechnen, wenn wir sagen, ungefähr eine Generation hat 30 Jahre, dann haben wir hier locker viele Generationen, wo offensichtlich nichts geschieht. Ursprünglich erscheint uns der Name Simeon als Sohn Jakobs und Lea und später der Stamm Simeon. Ihr erinnert euch, aber jetzt will ich nicht zu weit in der Geschichte, da gab es Simeon und Levi, die haben die Tochter Jakobs, die vergewaltigt wurde, gerächt und da gab es da Ausrottung und deswegen wurden die beiden Stämme auch nicht gesegnet. Und die Leviten wiederum, die aus dem Stamm Aarons kamen, die waren unter den Kohamin. Also die Kohamin, die waren den Leviten als Vorgesetzte. Die Leviten, die haben quasi die organisatorischen Sachen im Tempel gemacht. Aber die eigentliche Aufgabe hatten die Kohamin. Und auf den Namen Kohamin gibt es natürlich Familiennamen, die heißen dann Kohen, Kohn, Kahn, Katz, aber nur Katz, nicht Katzner, Katz, Kokan, Kohan, das sind diese Linien, diese Familiennamen, die dann weitergezogen sind und die wirklich diesen priesterlichen Dienst getan haben. Das nur mal so am Rande, dass wir das so ein bisschen verfolgen können. Diese Leviten waren auf jeden Fall auch durch ihre Geburt schon daraus und Simeon kommt offensichtlich von diesem Stamm, der keinen großen Segen Jakobs bekam. Und die 400 Jahre haben aber Simeon jetzt nicht abgehalten, an das zu glauben, was er nicht gesehen hat. Er war treu, hat einfach weitergemacht, er hat geglaubt. Und das ist eigentlich für uns hier das Entscheidende, dass wir auch glauben, wenn wir nichts sehen. Simeon, der Name begegnet uns dann später auch nochmal bei Simon Petrus, und da möchte ich aber jetzt nicht ausreden. Aber er wird hier mit ganz verschiedenen Charakterzügen gekennzeichnet, die uns hier vorgestellt werden, kommen von dem Propheten Malachi 3,16 selber. Malachi schreibt: Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Der Herr merkt und hört es, und es wird von ihnen ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen gedenken. Vor den Menschen war Simeon gerecht. Und vor Gott war Simeon gottesfürchtig. Simeon ist ein Bild für uns wie Noah. In einer Zeit, wo alle Menschen alles machten, was sie nicht sollten, war Noah gottesfürchtig. Und Simeon war auch so einer. Simeon war bedacht, das Wort Gottes zu allen Zeiten zu halten, sowohl in seinem persönlichen Leben, auch wie in seinem öffentlichen Leben. Und Simeon wartet jetzt auf das Erscheinen des Messias, auf die Hoffnung Israels. Und diese lange Unterbrechung hat ihn nicht irritiert. Simeon wusste etwas von dem Heiligen Geist und er hatte auch eine besondere Verheißung über seinen irdischen Tod, haben wir gerade gelesen. Und die Begegnung mit Simeon berührt mich. Simeon stärkt jetzt hier Maria und Josef, aber Simeon sieht auch den Weg Jesu deutlich vor sich. Simeon schaut 30 Jahre weiter. Ist ja auch eine spannende Sache, kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Bei den Leviten war es so, sie fingen ihren vollzeitlichen Dienst an, wenn sie 30 waren. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie alt Jesus war, als er seinen Dienst antrat. Gibt es zwei Schriftstellen, die einen sagen dann 25, da geht man davon aus, dass es eine Praktikumszeit war, bis man wirklich seinen Dienst übernommen hat. Aber das ist hier. Und Simeons Augen reichen 30, 33 Jahre weiter in dem, was er später Maria zu sagen hat. Simeon vertraute dem Wort Gottes. Das müssen wir heute Abend mitnehmen. Und Simeon lebte in der Erwartung der Heilzeit. Wenn wir jetzt Advent haben, dann müssen wir auch in der Erlebung der Heilzeit leben. Und vor allen Dingen, und das wird auch Sonntag mein Thema sein, Simeon wartete auf den Trost Israels. Der Prophet Jesaja sagt in Jesaja 40,1: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Auf den Trost Israels wartete er. Halt die Frage, worauf warten wir? Ganz einfach, er wartet auf den Trost Israels. Jesaja 49,13: Jauchzet ihr Himmel, freue dich Erde, lobet ihr Berge mit Jauchzen, denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. Jesaja 52,9: Lasset fröhlich sein und miteinander rühmen das Wüste zu Jerusalem, denn der Herr hat sein Volk getröstet, Jerusalem erlöst. Simeon hatte im Alten Testament spezielle Geistesleitungen. Er war also nicht ständig so wie wir mit dem Heiligen Geist gefüllt, das kommt dann nach Pfingsten, aber wie die Könige, wie die Richter, wie die Propheten, so hatte er die alttestamentliche Gabe. Und das Spannende hier an der Geschichte ist, dass Simeon schon im Tempel war und er wartete. Es wird nicht gesagt, wie lange er gewartet hat. Auf jeden Fall wartete er im Prinzip auf Maria und Josef und dann kommt die Begegnung. In Vers 27. Und er kam auf Anregung des Geistes in den Tempel, als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um ihn zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz. Hier treffen sich die Wege. Die einen kommen aus Gehorsam zum Gesetz und der eine kommt, weil der Heilige Geist sie zusammenführt. Keine zufällige Begegnung. Das Zeitfenster Gottes ist anders. Simeon kann an diesem Tag nicht nach Gewohnheit in den Tempel, sondern er hatte einen Auftrag. Und er kam in Anregung des Heiligen Geistes und Gott, Jahwe selber, führt hier zusammen. Die übrigen Tempelbesucher, da bin ich mir fast sicher, haben das nicht so wahrgenommen. Die haben sie vielleicht gesehen, haben gedacht, ja, da unterhalten sich ein paar. Aber Simeon hatte es anderes gesehen. Simeon hatte das Wirkliche entdeckt. Das ist die Erkenntnis. Und das heißt in Vers 28, 33, dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott. Müssen wir uns vorstellen, Jesus war zu diesem Zeitpunkt ungefähr 5 Wochen alt. Das nimmt dieser Simeon, der auf ihn gewartet hat, seine Arme. Und dann sagt er als erstes, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Er hat Gottes Wort vertraut. Er hat es wahrgenommen. Und er begründet es damit, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten, die Heiden, und zum Preis deines Volkes Israel. Wie gesagt, Simeon nimmt den 5 Wochen alten Jesus auf seinen Arm und lobt Gott. Und jetzt hätte ich gerne gesehen, wie Simeon dabei ausgeschaut hat. Leuchteten seine Augen? Flossen Tränen über seine Wangen? Konnte er überhaupt so reden? Vielleicht hat er mit gepresster Atemluft gesprochen. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Wir wissen es nicht. Aber es sind für mich bewegende Worte, dass Simeon das so erfahren darf, mit seinen irdischen Augen ein kleines Kind zu sehen und mit seinen geistlichen Augen zu erkennen, das ist der Messias. Von allen anderen im Tempel nicht wahrgenommen. Aber er hat es gesehen. Und Simeon darf, wie je später die Jünger, Jesus in seine Arme nehmen. Es wird uns ja berichtet, dass der Johannes das auch schreibt, was wir von Anfang an gehört haben, was wir gesehen haben mit den Augen, was wir betrachtet haben, mit unseren Händen betastet haben. So schreibt ja der Evangelist Johannes über Jesus. Und da kommt mir die Frage bei der Vorbereitung, was betasten meine Hände? Wasche ich meine Hände in Unschuld? Falte ich meine Hände? Berühre ich Dinge nicht, die ich nicht berühren soll? Was tun meine Hände für Jesus, für seinen Dienst? Meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten, die Heiden, um zum Preis deines Volkes Israel. In diesen Worten steckt viel Arbeit. Und während, wie ich schon sagte, die Umherstehenden das wohl nicht so wahrgenommen haben, erkennt Simeon, hier ist das Licht der Heiden. Und das sind wir. Das Licht der Heiden war Jesus. Wir sind hier von seinem Wort angesprochen zum Preis Gottes. Und im Prinzip macht er nichts anderes, er spricht hier das erste Christusbekenntnis. Er weiß, wen er gesehen hat. Und da heißt es einfach, dass Vater und Mutter sich wundern. Verständlich. Aber wenn wir die Gesamtgeschichte beobachten, dann passt das alles zusammen. Dann ist alles, was die Engel gesagt haben vorher, genau das, was er sagt. Der Engel Gabriel sagt, siehe, du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein, ein Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Oder wie Elisabeth gesagt hat, und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind, das war Johannes der Täufer, in ihrem Leibe und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut: Gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes, wie mir geschehen ist, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Denn siehe, ich habe die Stimme deines Grußes gehört und das Kind hüpfte vor Freude in meinem Leibe. Selig bist du, die du geglaubt hast, denn es wird vollendet werden, was von dir gesagt ist vor dem Herrn. Und genau das hören später die Hirten auf dem Feld. Genau das. Das zieht sich einfach durch. Ich komme jetzt zu einem Punkt, wo ich gerne noch tiefer gegraben hätte, aber auch zugeben muss, dass ich es zeitlich nicht geschafft habe. Ich komme zu den Hirten auf dem Felde. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die im allen Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, und ihr kennt das Zeichen, dass das Kind gewickelt ist in Windeln. Ich habe angefangen, aber ist noch nicht wirklich zu Ende gebracht. Das Zeichen, dass das Kind in Windeln gewickelt ist, ist ein ganz gewaltiges Zeichen. Es ist normal, dass Babys in Windeln gewickelt werden. Die Umstände Jesu Geburt waren eine ganz besondere. Ob es nun Laubhüttenfest war oder nicht, Tatsache war, sie fanden keinen Platz. Und es ist möglich, dass sie in eins dieser Felsenhöhlen waren, die noch als Gräber gehauen waren, aber nicht belegt waren. Oder dass sie zumindest in der Nähe am Rande an so einer Felsenhöhle waren. Und gewöhnlich war in den Felsenhöhlen, lagen für die Toten, die sterben sollten, Rollen, wie wir sie als Verband kennen, die in Streifen geschnitten wurden, in denen dann die Toten einbalsamiert wurden. Und es ist durchaus möglich, dass Maria und Josef nichts hatten und dass sie so etwas genommen haben, um Jesus zu wickeln. Denn es war ein deutliches Zeichen. Und wenn ich die Geschichte richtig verstehe, dann bedeutet das für uns, wir alle, die wir hier sitzen, die wir zuhören, sind geboren, um zu leben. Jesus wurde geboren, um zu sterben. Und ich bin mit dem Studium noch nicht fertig, ich habe da noch einiges vor mir, um das deutlich zu sagen. Ich weiß es nicht, aber es scheint eine Tendenz zu sein, dass das Zeichen gewickelt in Windeln mehr zu sagen hat als unsere einfache Übersetzung. Ich bin da noch auf der Suche. Aber das kann ich schon sagen, das stimmt wirklich. Jesus ist geboren, um zu sterben. Das war Ziel seines Lebens, für uns zu sterben. Und das ist gewaltig, wenn wir das überdenken und nachdenken. Ich komme zurück zu Simeon. Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seine Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zum Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Simeon hatte in den Schriften der Propheten und den Psalmen geforscht. Und Simeon hatte ein ganz anderes Ergebnis als etwa 30 Jahre später die Schriftgelehrten. Er hatte einen tiefen Blick für die Wahrheit. Und Simeon sah in dem Kind auf dem Arm, 5 Wochen alt, den Mann am Kreuz, den Messias. Und das ist, was Jesaja schreibt in Jesaja 53, 1-5. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbar? Er schoss vor ihm wie ein Reis, wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Und er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm erbarg. Darum haben wir ihn nicht geachtet. Für wahr. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert war. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist die Weihnachtsbotschaft wie sie uns Simeon hier erklärt. Selbstverständlich hat Maria zu dem Zeitpunkt nicht alles verstanden, wie wir auch nicht alles verstehen. Aber das ist die Wahrheit über das Leben Jesu. Und das wurde ihm schon gesagt, als er 5 Wochen alt war. Neben Simeon haben wir aber im Tempel noch eine zweite Begegnung. Und ich muss mich jetzt mit dem Blick auf die Uhr da ein wenig sputen. Diese zweite Begegnung ist die Prophetin Hanna, einer Tochter Penuels genannt. Und die lesen wir jetzt aus Lukas 2, das sind 2 Verse, nur 36, 38. Es geht da nahtlos weiter. Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phenuels, aus dem Stamm Asser. Die war hochbetagt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt und nachdem sie geheiratet hatte und war nun eine Witwe an die 84 Jahre. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Nochmal, 400 Jahre Schweigen und da sind mindestens zwei, die uns erwähnt werden und die warten auf Jesus. Die Herkunft Hannas ist spannend, es war eine Prophetin aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt. Wir finden im Talmud, also der jüdischen Sammlung des Gesetzes und Traditionen, 7 Frauen mit Namen, die Prophetin genannt werden. Und der letztbekannte Prophet Malachi, wie gesagt, war 400 Jahre vorher da. Und es gab aber irgendwie offensichtlich noch immer Menschen, die gottesfürchtig waren und die Offenbarung bekommen haben, auch wenn davon nicht ganz Israel profitieren konnte. Viel wissen wir über die Frau nicht. Wir haben hier einige Zahlen. 7 Jahre verheiratet, jetzt war sie 84. Ich kann das vernachlässigen, weil es uns nicht wirklich weiterhilft. Was wir mit Sicherheit sagen können, sie trägt einen hebräischen Namen. Hanna ist eigentlich Shanna oder wenn wir es auf Deutsch übersetzen, Gnade. Und sie erinnert zunächst an die Mutter Samuels, in 1. Samuel 1 und 2. Und sie kommt aus der Sippe Phinehas, das ist die leibliche Tochter. Oder ob sie eingeheiratet ist, wissen wir nicht. Sie kommt auf jeden Fall aus dem Stamm Asser. Und nach 1. Mose 30, 13 war es der 8. Sohn Jakobs. Da spricht Lea, wohl mir, denn mich werden selig preisen die Töchter und nannte ihn Asser. Jetzt geht es ein bisschen geschichtlich los. Asser gehörte zu den späteren Stämmen des Nordreichs, die 722/21 in assyrische Gefangenschaft geführt wurden. Das heißt also, wenn wir das mal theologisch betrachten, dann begegnet uns in Hanna eine Repräsentantin einer der verlorenen Stämmen und zugleich verkörpert sie auch die Aufgabe des Messias, der auch die verlorenen Stämme wieder zusammenbringen soll. Und dass in Jesus auch das Reich Gottes mit diesen verlorenen Stämmen wieder geeinigt wird. Hanna ist, wie Simeon, mit der Prophetie des Geistes bevollmächtigt und sie ist eine Prophetin in der Reihe Miriam, die Schwester von Aaron und Mose oder Deborah oder Richterin, wie wir sie kennen. Und das kennen wir auch aus 2. Könige. Ich möchte das jetzt hier ein bisschen kürzen, das haben wir auch in den Gemeindenotizen. Auch im Neuen Testament lernen wir solche Prophetinnen kennen. Ich habe das in Apostelgeschichte 21, 8, 9. Am nächsten Tage zogen wir weiter und kamen nach Caesarea und gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den 7 waren und blieben bei ihm. Der hatte 4 Töchter, die waren Jungfrauen und Weissagten. Wir müssen uns also so vorstellen, dass es gottesfürchtige Frauen immer wieder gab, die in einer besonderen Funktion und Aufgabe da eingingen. Und ich erinnere auch jetzt nur ganz kurz an das Buch Ruth, wo wir auch wieder eine ganz tapfere Frau finden, die haben wir auch schon mal betrachtet hier, die ganz treu ihren Weg geht und die eigentlich auch eine Vorururahnin ist von Jesus in der Linie. Also das ist interessant, diese Linien einmal zu verfolgen. Ich komme jetzt aber hier zurück. Sie war 7 Jahre verheiratet und nun war sie Witwe. Von dem Mann erfahren wir nichts, aber von ihr erfahren wir, dass sie nicht vom Tempel wich. Dass sie also in dem Tempel war, lebte und dass sie auch dort mit Fasten und Beten die Zeit verbrachte. Und auch da erkennen wir so eine kleine Parallele an Hanna aus 1. Samuel, die da auch sehr gottesfürchtig war. Und beide Gebete wurden zu unterschiedlicher Zeit erhört. Das ist, was ich heute Abend rüberbringen möchte, wenn wir über Hanna nachdenken. Dass Gott Gebet erhört. Dass Gott Treue wahrnimmt. Dass er das segnet. Wenn wir uns jetzt hier auf Hanna im Tempel konzentrieren, in Vers 38, da trat sie auch hinzu zu derselben Stunde, wahrscheinlich als Simeon es beendet hatte. Es muss einen zeitlichen Zusammenhang aber gegeben haben. Und redete von ihm, von Jesus zu allen, die auf Erlösung Israel warteten. Das heißt also, es müssen dann noch andere gegeben haben, denen es nicht offenbart ward, so wie den beiden, aber die auch drauf gewartet haben. Wie groß diese Schar war, wird uns nicht berichtet, aber das ist eigentlich hier, worauf es hinaus will. In dem Augenblick, wo Simeon, Josef und Maria segnet, tritt sie auf und lobpreist Gott ebenfalls. Und sie bilden quasi so ein Echo. Sie war von demselben Heiligen Geist erfüllt wie Simeon, und sie erkennt dasselbe, aber nicht so tief. Sie sieht nicht das Schwert, was einmal durch Marias Seele dringen wird. Das sieht sie nicht. Aber sie weiß, dass hiermit, mit dieser Erscheinung des Jesuskindes, eine Erfüllung gegangen ist. Und interessant auch, sie ist weit entfernt von irgendeinem Eigenlob, wie treu sie ist, wie tapfer sie ist und was sie nicht alles tut. Sondern sie sieht einfach nur den Messias und sie redet zu ihm oder von ihm. Und das ist eigentlich auch das Thema, was ich da schon in Jesaja 52 angesprochen hat. Der Auftrag war immer auch, tröstet mein Volk. Jerusalem wird erlöst. Und dieser Trost, den nimmt Hanna wahr und tröstet die Menschen in der damaligen Zeit und darf jetzt erleben, dass es soweit ist. Und damit ist auch dann vieles erfüllt worden. Wir haben in Gesamtschrift, das habe ich auch schon angedeutet an anderen Abenden, wunderbare Glaubensbilder von Frauen in der Schrift. Und das ist auch heute Abend nichts anderes. Was für Frauengestalten haben wir heute im Evangelium gesehen? Ich habe ganz kurz, wirklich ganz kurz, nur von Elisabeth gesprochen, die auch treu war, die auch nicht damit gerechnet hat, dass sie einmal Johannes den Täufer das Leben schenken wird. Wir haben über Maria nachgedacht, die treu war, die geglaubt hat. Wir haben ganz kurz nur über Hanna nachgedacht, was sie getan hat. Aber wir finden auch Glaubenszeugen in Zacharias, der am Anfang gezweifelt hat, was geschieht hier eigentlich. Und doch ist er der Vater von Johannes dem Täufer. Wir sehen Josef in seiner Treue, in seiner Hingabe. Und wir sehen auch den Simeon. Wenn wir jetzt auf diese Menschen achten, wenn wir auf Elisabeth achten, wenn wir auf Maria, Johanna, Zacharias, Josef, dann würden wir denken, das sind Menschen wie wir und wir zusammen alle eigentlich. Nach außen nichts Besonderes. Aber die Treue, die war innerlich. Das ergebene Herz war das innere Herz. Und das sind nur 6 Namen, die ich hier nennen kann, mit denen Gott Gewaltiges gewirkt hat. Wir sind mehr als 6 heute Abend. Und es hören wahrscheinlich auch mehr als 6 heute Abend zu. Was können wir dem Herrn da bringen, außer unseren Dank und die Bitte, dass er uns vergeben möchte, dass wir uns für ihn einsetzen können? Was hat Gott uns anvertraut? Woran können wir ihn erkennen? Was hat Gott uns anvertraut? Womit können wir ihm dienen? Das waren einfache Menschen hier. Ganz einfache. Maria hatte nur Tauben. Arm, hatte nicht viel. Aber was sie hatte, hat sie gegeben. Das hat der Herr angenommen und gesegnet. Und das soll auch bei uns so sein, dass das Wenige, was wir haben, dem Herrn einfach zur Verfügung stellen. Unbeirrt. In Treue, in Demut. Und dann soll er entscheiden, was er daraus macht. Das ist dann nicht mehr unsere Aufgabe. Aber unsere Bereitschaft, die möchte er. Und ich möchte deswegen schließen mit Hebräer 13, 15. So lasst uns nun durch ihn, durch Jesus, Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Amen.